Was ja nie auf diesen Aufnahmen ist, ist, dass wir hier immer hochprofessionell mit einem Countdown eingezählt werden. Das gibt einem so ein etwas wichtiges Gefühl zum Einstieg. Simon, bist du schon ganz aufgeregt?
Ich bin total aufgeregt jetzt, ja. Ich glaube, das habe ich das letzte Mal beim 50-Meter-Lauf in der 11. Klasse oder so.
Ja, genau. Willkommen hier in den Sapiens Studios, Philosoph der andere Versicherungspodcast. Bei mir heute ist Simon Moser. Simon ist Mitgründer und CEO von Muffin Tech. Und das heißt, wir sind gedanklich in Berlin. Wir sind in einer Insurtech- und Startup-Welt. Wir haben schon vorhin drüber gedacht, wir sehen uns hier per Bildschirm und selbstverständlich ist eine angemessen hässliche Hausrückwand im Hintergrund des Fensters zu sehen. Also nur so für die Atmosphäre, für die Gefühlte. Wir müssen das ja transportieren. Und wir sind gleichzeitig in der Welt von AI unterwegs, denn genau darum geht's. Künstliche Intelligenz, damit arbeitet ihr, das treibt ihr. Ganz praktische Frage. Wir zeichnen auf morgens um 9 an einem Freitag. Hast du heute Morgen schon mit einer künstlichen Intelligenz gesprochen?
Nee, tatsächlich nicht. Ich bin dann doch nicht ganz so der Morgenmensch. Also ich bin nicht um 7 schon super fit. Deswegen habe ich nicht viel mehr gemacht, als einen Kaffee zu trinken und ins Büro zu fahren, bevor wir gesprochen haben. Aber es wird sich mit Sicherheit ziemlich schnell nach unserem Gespräch ändern.
Ist das für dich, also jetzt mal rein auf der gefühlten Ebene, ne? Über Technik und Möglichkeiten, Konsequenzen und all diese Dinge sprechen wir alle noch. Aber ist das für dich letztlich, fühlt sich das an wie ein Gespräch mit einem Kollegen, mit einem Kunden, mit einem Menschen? Ist das einfach ein weiteres Gegenüber, mit dem du sprichst? Oder wie ist so dein eigenes Bauchgefühl, wenn du irgendeinen Chatbot oder wie auch immer sie dann heißen, adressierst?
Ja, es geht schon langsam sehr stark in die Richtung, ne? Also ich meine, man merkt ja auch mit jedem Update, das so von den großen Modellen im Hintergrund passiert, jetzt zum Beispiel mit GPT 4.0, dass das immer mehr in die Richtung geht. Also es wird einfach immer menschlicher, es wird immer empathischer, es geht weg von der reinen Informationstransportationsebene. Und also ich nutze schon sehr stark so als meinen Personal Assistant, der mich bei Sachen unterstützt. Und das kann ja in allen Bereichen sein. Ne? Also das hört ja bei Arbeit meistens nicht auf, wenn ich für meine Eltern, was ich, zu Weihnachten schenken wir denen immer ein Buch mit meinen Schwestern, wo so die Inhalte des letzten Jahres drin sind. Und da schreibe ich immer ein kleines Gedicht. Da hole ich mir mittlerweile schon auch ein bisschen Inspiration dazu. Also es hört einfach im beruflichen Alltag nicht auf. Und ich glaube, es kann einfach auf ganz vielen Ebenen unterstützen, wenn man es richtig einsetzt.
Ich war früher immer hoch frustriert, als ich so die frühen Versionen von Siri, also dem Dings da auf meinem iPhone, versucht habe zu nutzen. Und immer wenn es schiefgegangen ist, habe ich versucht, mich mit Siri zu streiten. Das war fast jedes Mal. Und das führte dann zu meinem eigentlichen Frust, weil ich immer dachte, verdammt, ich kann mich mit diesem Ding nicht streiten. Das reagiert nicht. Und das hat mich dann noch mehr geärgert. Ich habe den Eindruck, das geht heute sehr viel besser.
Ja, also ich meine, die meisten KIs sind ja doch ziemlich empathisch und sind, glaube ich, auch stark darauf gepromptet, empathisch zu sein. Es gibt ein Gegenbeispiel von Microsoft, war das ein Vorgängermodell von GPT. Das denken ja immer alle, KI selbst lernt. So, das stimmt ja, also theoretisch könnte sie das sein, praktisch ist sie das nicht und ist auch gut so. Microsoft hat das mal versucht und hat dann seine KI selbst lernend auf das Internet losgelassen und die sucht sich natürlich dort die Informationen, wo am meisten Informationen schnell generiert wird. Und wo ist das? Auf Twitter und auf Reddit. So, und innerhalb von 8 Stunden war diese KI massivst rassistisch, homophob, frauenfeindlich und hat angefangen, Leute zu beleidigen. Ja, also man sieht, wenn man es nicht richtig promptet, kann so eine KI auch ganz schön böse werden. Aber die meisten sind, glaube ich, schon stärker darauf getrimmt, das nicht zu sein. Also wir sagen uns da schon auch, bleib in jeder Situation entspannt und nett und höflich. Das unterscheidet vielleicht dann KI auch manchmal von Menschen, weil in einem Kundenservice, wenn ich jetzt als Kundenservice-Mitarbeiter 20 Minuten angeschrien werden würde, weiß ich auch nicht, ob ich die ganze Zeit cool bleiben würde.
Ja, aber da wird's ja direkt ganz spannend, weil die Frage, was macht das eigentlich so in der Interaktion? Da würde ich gerne mit dir ein bisschen drüber nachdenken. Aber vielleicht noch so eine Beobachtung. Ich muss mich in meinem Team, wir nutzen das für alle möglichen Geschichten relativ intensiv. Ich muss mich immer verlachen lassen, weil ich bei meinen Prompts, also immer wenn ich sozusagen unseren Agenten sage, jetzt mach dies, jetzt mach das, ich rede immer so mit Bitte und Danke und so und dann lachen sich alle drumherum kaputt. Aber irgendwie ist das für mich eine total natürliche Haltung, diesem Ding auf diese Weise zu begegnen. Wissen, dass es ihm natürlich nicht egal ist, weil ihm alles egal ist, aber ich finde es trotzdem ein interessantes Phänomen. Geht das manchmal auch so?
Ja, und das spricht ja genau für die These vom Beginn des Gesprächs, dass eine KI immer menschlicher wird, ne? Und wenn du sie als menschlich wahrnimmst, dann willst du natürlich auch die normalen höflichen Umgangsformen anwenden und dich für Sachen bedanken. Also ich tappe mich schon mittlerweile auch immer mehr dabei, dass ich einfach wirklich mit KIs oder Gen AIs sind ja eigentlich, KI ist ja so ein großes Wort, wir reden ja hier über generative KI, dass wir damit umgehen, wie wir es auch mit Mitmenschen tun.
Und solange wir selber dabei auch unsere positive Seite zeigen, finde ich das ja auch ganz, ganz angenehm. Du hast eben schon einen total interessanten Punkt angesprochen. Wenn wir uns vorstellen, es gibt Situationen, wo es regelmäßig kritisch wird. Und ich meine, es hebe die Hand, wer noch nie ein völlig krachengegangenes Gespräch in irgendeinem Kundenservice erlebt hat oder in irgendeiner Form von Verkaufssituation, von Service-Situation, dass das schiefgehen kann, wissen wir alle. Würdest du sagen, wir sind tatsächlich eigentlich jetzt schon an einem Punkt, wo eine KI das im Grunde besser kann?
Ich würde nicht sagen besser, sie macht es natürlich wahrscheinlich professioneller, weil sie eben keine Tendenzen dazu hat, sich verleiten zu lassen, selber patzig zu werden. Und eine KI hat ja, man gibt einer KI immer einen ganz klaren Intent mit. Also Intent bedeutet, KI hat eine Aufgabe, zu der sie führen soll. Und das ist in dem Fall, wenn es eine Kundenservice-KI ist, nun mal den Kunden glücklich zu machen und seine Probleme zu lösen. So, und dann wird sie alles versuchen, genau das zu tun und dahin zu kommen, weil das ist ihre Aufgabe. Und gerade in diesem Bereich, glaube ich, Kundenservice ist eine KI schon sehr, sehr stark. Vor allem, wenn es um den ganzen Bereich First-Level-Customer-Support geht. Ne? Also bei hochkomplexen Aufgaben.
Also wir übersetzen mal, also das ist sozusagen der erste, mit dem ich an der Hotline spreche.
Genau, ja. Genau. Also die, sag ich mal, 80% Aufkommenvolumen, die einfach relativ einfache Anfragen sind. Es geht nicht um die 20% sehr komplexe Sachen, dafür haben nämlich Menschen Ausbildungen gemacht oder studiert. Aber also ich glaube auch nicht, dass jetzt ein Kundenservice-Mitarbeiter Lust hat, zum 80. Mal an dem Tag zu beantworten, wo ich dann im Kundenportal meine Adresse ändere. Und das ist nun mal die Realität nach wie vor. Also ich kann mir das selber manchmal gar nicht vorstellen, aber egal, welchen Versicherer oder Makler oder Pool wir sprechen, genau das ist die Realität, dass das nach wie vor der Großteil des Anfragevolumens ist, nämlich ganz, ganz einfache Anfragen, die aber natürlich dadurch sehr zeitintensiv und teuer sind, dass sie nach wie vor von Menschen beantwortet werden. Und diese Menschen findet man ja nicht mehr.
Na, es geht ja nicht. Naja, und das sind genau die Menschen, wie du ja gerade richtig sagtest, das sind die, die im Grunde dafür ausgebildet sind, die anderen 20% genau. Anfragen zu beantworten. Sprich, die sind ausgebildet, die sind studiert, das ist aufwendig für die Organisation und teuer.
Absolut, ja.
Und die erklären dann irgendwem, nee, du musst da das Passwort eintragen.
Genau. Aber noch schlimmer, so eine Art IT-Support zu sein, ne? Weil meistens sitzt das Problem ja einen halben Meter vor dem Rechner und nicht im Rechner. Und kriegen schon auch mit, dass gerade Kundenservice-Mitarbeiter bei Versicherern einfach erklären müssen, wie ich denn jetzt die E-Mail korrekt abschicke oder wenn die zum dritten Mal versucht wurde, ein Bild anzuhängen und es nicht klappt, denen zu erklären, wie ich denn ein Bild anhänge. Und das sollte ja nicht die Realität sein.
Ja, wenn jemand... Also ihr macht ja sowas. Ne? Wir erzählen gleich noch ein bisschen, wie ihr dazu kommt, gekommen seid, was ihr macht und so. Das greifen wir alles schon noch auf. Aber mal platt gesagt, ihr bietet genau sowas an, eine Technologie, mit der ich reden kann. Korrigiere mich, wenn ich das vollständig falsch verstanden habe.
Oh, nee, das stimmt. Reden bieten wir noch nicht an, also kommunizieren. Bei uns ist aktuell noch alles über Chat.
Also ja, Entschuldigung, das war unpräzise von mir formuliert, genau das meinte ich. Also Schreiben, mit der ich schreiben kann.
Ja, du schreiben kannst, genau das Medium. Sprache wird irgendwann bald dazukommen. Das ist gerade eher noch ein Problem von Rechenzeiten. Ne? Also wenn das Generieren einer Antwort, die KI 5 bis 15 Sekunden dauert, und ich dann eine Frage stelle und 15 Sekunden lang keine Antwort bekomme, dann wirkt das Ganze einfach noch nicht menschlich und könnte frustrierend sein. Deswegen schauen wir noch, dass Rechenzeiten einfach schneller werden oder wir die Modelle kleiner bekommen, dass es in die Richtung geht. Aber im Medium-Chat funktioniert es natürlich schon hervorragend. Und das ist ja sowieso das, wo es hingeht. Ne? Also die jüngere Generation, die ist ja mit dem Medium-Chat einfach komplett aufgewachsen und zieht es auch als Präferiertes an. Also gerade die asynchrone Kommunikation, das nicht mit Menschen reden müssen, ist schon da absoluter Standard. Also Menschen
haben
mittlerweile mehr Zeit in Messengern als in Social Media. Also das sagt ja eigentlich alles.
Ich beobachte das. Die meisten Menschen in meinem Team sind erheblich jünger als ich. Und wir haben jede Woche Dialoge, wie die so entlang der Linie gehen, dass ich sage, naja, ruf da halt mal an. Und 3 Minuten später bekomme ich zur Antwort, ja, ich habe da jetzt hingeschrieben. Und ich so, hier ist irgendwie ein Graben.
Ja. Also ich meine, ich bin zarte 32, aber der Großteil meines Teams ist auch in seinen frühen und mittleren 20ern. Und genau dasselbe findet dort auch statt. Also wo ich mir denke, jetzt hätten wir jetzt auch in einer Minute Anruf klären können, tragen wir das dann halt in 15 Nachrichten auf Slack aus. Hat den Vorteil, es ist nachvollziehbar. Ne?
Ja.
Und diese Social Anxiety ist einfach nicht da. Also das haben die ja auch nicht nur beim Kommunizieren zu Arbeitsthemen, sondern wenn die ein Restaurant nicht online buchen können, dann würde dann suchen sie sich ein anderes. ja, also auch ein kleiner Tipp an alle Restaurants, die eine junge Klientel ansprechen, bitte habt ein Online-Buchungstool. So, sonst werdet ihr wertvolle Klientel verlieren.
Ja. Kleiner Randstep, weil das ja so ein schönes praktisches Beispiel ist, weil wir schon mal Tipps für Restaurants sind. Müsste ich mir als Restaurant nicht genauso auch so einen intelligenten Chatbot auf die Webseite tun, um einfach noch ganz anders mit meinen Kunden zu interagieren, über wie fühlt sich das bei euch an, wie sieht das aus, wie ist die Atmosphäre, was kocht ihr eigentlich, wie ist das mit Zusatzinhalt, sonst wie Stoffen. Das kann doch keine technische Hürde mehr sein, sowas zu machen, oder?
Nee, es ist keine technische Hürde. Also das wäre, glaube ich, wirklich das Kleinste bei Restaurants. Also stecke ich nicht drin. Also ich gehe sehr, sehr gerne essen und ich bin aber ein Mensch, der sich vorher die Speisekarte nicht anschaut, weil ich dort überrascht werden will. Das heißt, ich würde damit reagieren, aber es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen, die genau gegenteilig sind und denen das sehr helfen würde, wenn sie vorher schon mal alle ihre Fragen klären können, dass sie da hinkommen und dann wirklich nur noch bestellen, weil da sind wir wieder genau bei diesem Thema Social Anxiety, was einfach, glaube ich, immer mehr Menschen weltweit haben, dass sie Angst davor haben, unvorbereitet mit Menschen sprechen zu müssen. Ne? Und genau diese Angst wird ja dadurch einfach minimiert, wenn man sich darauf perfekt vorbereiten kann. Und ich glaube, das ist schon eine große Hilfestellung für viele Menschen.
Ja, und vielleicht noch ein Gedanke zu diesem Thema. Man kann ja sofort sich vorstellen, wie das völlig neue Felder aufmacht. Ich ticke ganz ähnlich wie du. Ich bin immer froh, wenn ich die Speisekarte in einem Restaurant überhaupt gar nicht aufschlagen muss.
Ja.
Das hat auch mit meiner Haltung zu tun, dass ich denke, woher soll ich denn wissen, was hier gut ist? Das weiß doch bitte der Koch. Der hat den Kram noch eingekauft, der weiß, wozu er gerade Lust hat. Soll der doch bitte entscheiden, was es zu essen gibt? Ich könnte ihm nur sagen, ich habe Lust auf Fleisch oder ich habe großen Hunger, kleinen Hunger. Ich möchte mir 3 Stunden Zeit nehmen zum Essen oder in einer halben Stunde raus sein. So, solche Informationen, ja, die bin ich bereit zu liefern, aber ansonsten sollen die doch bitte machen. Sowas vorab zu machen, fände ich grandios.
Absolut.
Gut, also hier haben wir ungefragt ein Problem gelöst. Das können wir irgendwo aufschreiben und das können wir jemandem schicken. Das wird dahin führen, wo das immer führt, wenn man ungefragt Probleme löst. Aber bitte, wer hier zuhört und ein Restaurant betreibt, ruft Simon an. Der kann zumindest erklären, wie das funktioniert. Vielleicht nicht direkt einen Chatbot dafür auf Lager haben, aber wer weiß. Ich habe noch nie recherchiert, ob es sowas gibt. Wie ermesst ihr, ob Menschen merken, ob sie mit einem, also jetzt aus Kundensicht gesprochen, ne? Ob sie merken, dass sie mit einem Menschen interagieren oder mit einer Maschine interagieren?
Naja, wir messen es nicht, weil wir das immer ankündigen. Also das finde ich ist ein
ganz
wichtiges Thema. So Transparenz sollte man schon spielen. Und das heißt ja nicht, dass Menschen das dann als schlechter empfinden. So alle Studien zeigen ja, Menschen empfinden die Hilfe von künstlicher Intelligenz oft als nützlicher als die von anderen Menschen. Also ich glaube, die größte angelegte Studie kommt auch von Klarna, ne? Die haben ein paar Millionen Kundenservice-Anfragen von der KI beantworten lassen, statt von Menschen. Und die Kundenzufriedenheit war ziemlich genau gleich hoch. Ich glaube, sogar einen ganz kleinen Ticken höher bei der künstlichen Intelligenz. Deswegen ist es, also wieso sollte ich so tun, als wäre ich ein Mensch, wenn eigentlich das Vertrauen in die Maschine genauso hoch ist und ich meinen Kunden da nicht irgendwie anschwindeln muss?
Ja, ich glaube, dass es eigentlich sogar einen Switch hier gibt, vor dem wir stehen. Gelegentlich in Vorträgen erschrecke ich Menschen damit und dann gucken sie ganz groß, aber wir kommen ja aus einer Welt, wo es irgendwelche völlig stumpfen Systeme gibt, wenn sie über Vertrag reden wollen, drücken sie die 1 und so. Also ich lande in irgendwelchen wirklich rudimentärsten Computersystemen. Und dann, wenn es darum geht, dass ich wirklich was lösen will, dann brauche ich bitte den Menschen.
Ja.
Ich habe den Eindruck oder ich habe die These, bin gespannt, was du dazu sagst, das wird sich umkehren, dass wir eher landen bei irgendeinem Menschen und dann Kunden sagen werden, kann ich jetzt bitte endlich mit dem Computer sprechen, denn ich möchte mein Problem lösen.
Das könnte passieren, ja, weil das Wichtigste für eine KI ist am Anfang den Intent, also was ist mein Problem, richtig zu verstehen. Wenn das ein Mensch natürlich perfekt als Prompt vorher mitgibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Problem gelöst wird, sehr, sehr hoch. Weil ich glaube, Menschen scheiden dann oft schon daran, in der Interaktion mit KI, dass sie ihr Problem nicht richtig formulieren können oder gar nicht wissen, was ihr Problem eigentlich ist. Sondern wenn dabei ein Mensch unterstützen kann, das herauszufinden und dann eigentlich nur an die KI übergibt, dann wird da wahrscheinlich ein sehr gutes Ergebnis bei rauskommen. Ja. Deswegen, also ich habe noch nie drüber nachgedacht, finde ich einen spannenden Ansatz, aber jetzt, wo du sagst, könnte das irgendwann gut passieren. Ja.
Wie weit ist das? Du hast vorhin gesagt, im Moment reden wir über Schrift und Asynchron und so weiter. Wie weit ist es entfernt, dass das auf einer Sprachbasis geht? Also jetzt mal grob über den Daumen gepeilt, zeitlich gesprochen.
Naja, es geht schon. Ne? Also mit GPT 4.0 kannst du per Sprache perfekt kommunizieren. Fast menschlich. Die Komplexität bei dann vertikalen Ansätzen wie unserem, also vertikal bedeutet immer, man macht es branchenspezifisch. Und reichert diese Modelle mit vielen Daten, mit Wissen, mit Prozessen an, dass es wirklich die branchenspezifischen Probleme lösen kann, ist das Problem daran, dass es Multi-Agenten-Infrastrukturen sind. Also es bedeutet, es wird nicht nur eine Anfrage gestellt und eine Ausgabe gegeben, sondern es werden mehrere Anfragen an mehrere Agenten gestellt, die sich untereinander challengen, dass es dann zu einer richtigen Antwort kommt. Und halt die Antwort zu einer gegen 100% gehenden Wahrscheinlichkeit richtig ist, was ja im Versicherungswesen super wichtig ist. Und daher kommt diese bisschen längere Rechenzeit. Aber ich meine, wir haben jetzt den Switch gesehen von GPT-4 zu 4.0, hat sich die Rechenzeit halbiert. Ne? Und das innerhalb kürzester Zeit. Also ich glaube, es ist eher eine Frage von Monaten, dass wir da in dem Bereich sind, dass das möglich ist.
Und das muss man sich, schon vielfach geschrieben worden, ich finde es trotzdem wichtig, sich das immer wieder klar zu machen, über was für ein Entwicklungstempo wir eigentlich reden. Weil vor einem reichlichen halben Jahr war die Welt eine vollständig andere.
Ja, klar, ich meine, im Sommer letzten Jahres fing das so ein bisschen an, oder sagen wir mal eher im Frühling, aber dann in der breiten Masse kam da so im Sommer, Herbst 23 an das Thema. Und da aber dann wieder auch nur in einer relativ kleinen Community. Wenn man heute auf eine Konferenz geht, also ich glaube, egal in welcher Branche, das dominierende Thema ist überall generative KI. Und es zeigt ja schon auch, also ich mag die Versicherungsbranche und ich bin sehr glücklich, in genau dieser gelandet zu sein, aus vielen Gründen. Aber sind wir ehrlich, es ist nicht nur mal die schnellste Industrie, die sofort auf jeden Hype aufspringt. So. Aber sie hat es verstanden, dass das wichtig ist. Und ich glaube, in der Versicherungsbranche ist einfach das Thema, dass jetzt das generative KI so ein bisschen das Last Resort, also der letzte Ausweg für die Branche ist, weil sie steht vor diesen Problemen, also genau was Fachkräftemangel, alternde Belegschaft, abwanderndes Wissen angeht. Und genau diese Probleme kann generative KI ja lösen. Deswegen, glaube ich, klammert sich die Versicherungsbranche jetzt schon sehr stark an das Thema und zieht da so ein bisschen Allheilmittel, was auch schon auch ein bisschen gefährlich sein kann. weil das wird es nicht sein. Es wird bei vielen Sachen unterstützen können, aber es löst nicht von heute auf morgen alle Probleme.
Nee, gut, das ist jetzt so allgemein gesagt ja immer richtig. Lass uns mal eine Prognose wagen.
Ja.
Gerade angesichts dieses Veränderungstempos und angesichts dessen, ich bin ja völlig bei dir, zu all den riesengroßen Stärken der Versicherungswelt gehört nicht hohes Entwicklungstempo. Das kann man, glaube ich, ganz nüchtern so sagen. Es gibt ja auch Gründe dafür. Also es ist ja jetzt gar kein irgendwie unfaires Tackling. Aber jetzt schauen wir mal 5 Jahre voraus, also zum Ende dieses Jahrzehnts. Würdest du sagen, dass sich die alltägliche Realität, um die geht es mir, es geht mir nicht um irgendwelche Innovationslabore, sondern die alltägliche Realität auf dem Platz ist wichtig, wird sich die grundlegend verändert haben? Und wenn ja, in welchen Feldern?
Gehe ich schon von aus. Also ich sehe es vor allem in 3 Bereichen. Also das Thema Kundenservice habe ich gerade schon angesprochen. Das wird auf jeden Fall, also da bin ich mir wirklich absolut sicher, weil die Mitarbeiter findet man nicht und die Menschen wollen aber sofortige Hilfe. Deswegen absolut wichtig. Der zweite Bereich, wo ich es hundertprozentig sehe auch, da geht ja gerade auch schon viel los. Ne? Also das fangen auch schon viele Versicherer an umzusetzen, ist so das ganze Thema internes Wissensmanagement. Ne? Also kein Mitarbeiter kann alle 80 Seiten von irgendwelchen Vertragsbedingungen wissen. So, das ist einfach nicht möglich. Und da einfach über generative KI sich Informationen zu ziehen, Sachen vergleichen zu können, das unterstützt natürlich Mitarbeiter extremst und macht sie viel effizienter. Und das hat ja noch den großen Vorteil, es wird nur intern genutzt, nicht kundenseitig. Das heißt, weniger Gefahren, weniger Datenschutzbedenken. Das heißt, damit fängt es ja meistens an. Der dritte Bereich, wo ich es noch sehe, ist schon auch der Bereich Vertrieb. Ne? Also das ist ja auch der Bereich, aus dem wir so ein bisschen kommen. Und da shiftet sich einfach das Nutzerverhalten über die letzten Jahre. Also, keine Ahnung, ein Gen Zler wird sich nicht mehr mit dem Versicherungsmakler oder Vermittler an den Tisch setzen und 3 Termine machen, um dann eine BU abzuschließen. So, das passiert nicht mehr. Und da ist das Medium Chat natürlich super, um entweder das Ganze in einem Termin zu machen, weil er perfekt vorbereitet ist, ne, weil die Daten einfach vorher alle erhoben wurden, weil ein klares Bild, Personenprofil, Bedarfsermittlung, alles passiert ist. Oder aber für Versicherer selber ist es natürlich auch eine Möglichkeit für einen Direktabschluss. Und ich glaube, da rede ich nicht über alle Produkte, sondern vor allem so über den ganzen Mittelbau, ne, den ganzen Kompositbereich, der jetzt nicht groß mit großen Emotionen verbunden ist. Ne? Also ich meine, ob ich eine Haftpflicht bei der Allianz oder der HDI habe, ist, glaube ich, den Menschen vergleichsweise egal. Hauptsache, sie sind abgesichert. Also wenn es ein anderer Bereich ist, ist der ganze Bereich Leben. Und da ist es den Menschen, glaube ich, schon noch wichtig, einen Menschen zu haben, weil da geht es einfach um lebensentscheidende Sachen. Ne? Wenn ich berufsunfähig werde, will ich, dass da eine Person ist, die sich darum kümmert, dass diese Versicherung umgesetzt ist. Ne? Oder bei einer Wohngebäudeversicherung. Und da wird es, glaube ich, eher eine Mischung sein, dass da schon noch Menschen gibt, die darauf spezialisiert sind und die dann von der KI unterstützt werden. Also ich glaube, dass die Spezialisierung ganz stark zunehmen wird durch so eine künstliche Intelligenz, weil das ist das, was dich dann noch differenziert, dass du einfach Spezialist auf deinem Bereich bist. Und das sehen wir ja gerade schon, dass das relativ stark anfängt.
Denken wir so eine KI als den versicherungsinternen Agenten, der gut darin ist, mit einem Kunden zu interagieren und Produkt zuzuschneiden, so wie du es gerade beschrieben hast? Oder denken wir eine solche KI als den externen Versicherungsexperten, der im Grunde wie ein sehr aktiver Makler unterwegs ist und sehr genau versteht, was meine Kunden, wie Schwierigkeit, Anforderung wirklich ist und auch in der Lage wäre, zum Beispiel sehr unterschiedliche Teilprodukte von sehr unterschiedlichen Anbietern so zu kombinieren, dass mein Problem gelöst wird. Sprich, greift es eine Versicherung von innen oder von außen an?
Denke eher Zweiteres, weil innovative Produkte bauen, ich glaube, dafür sind immer noch Menschen da. So, und das sollte auch mal wieder mehr in den Vordergrund rücken. Also ich mir anschaue, was die letzten Jahre passiert ist mit Versicherungsprodukten, ist, es gab ja eher einen Preiskampf. Ne? Also immer mehr Ausschlüsse, dass es immer billiger wird. So, und damit wird ja eigentlich Versicherung, wie es sein sollte, karikiert. Ne? Also, dass ich mir Sorgen machen muss, ist es dann wirklich mitversichert und da 10-mal nachfragen muss, was ist mir wichtig, was ist mir nicht wichtig. Es sollte ja eigentlich wieder mehr Innovationskraft genau da reinfließen, dass gute Produkte gebaut werden oder dass sie modular gebaut werden, dass sie sich die Menschen nach ihren Bedürfnissen selber zusammenbauen sollen. Und dafür sind Menschen nach wie vor 10-mal besser als eine künstliche Intelligenz. Was das externe Datensammeln, Probleme verstehen angeht, das kann KI schon sehr gut. Deswegen ist, glaube ich, der Fokus eher in die Richtung.
Jetzt reden wir immer so über einen Zustand, in dem das überall Alltag ist. Und wir reden aus einer Perspektive, wo es das in den meisten dieser Organisationen heute noch nicht ist. Das heißt, es stehen die meisten dieser Organisationen vor diesem Schritt. Wir haben am Anfang übersprungen, mal so ein bisschen die Geschichte zu erzählen, wo ihr als MuffinTech eigentlich herkommt. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr genau diesen Schritt auch gemacht.
Genau.
Wie ist dieser Schritt? Wie geht das?
Ja, also wir sind da so ein bisschen reingestolpert. Ne? Also wir haben eigentlich mal gestartet als Makler selber. Also als digitaler Makler. Wir haben von Anfang an gesagt, das Medium Chat ist die Zukunft. Ne? Wir haben die komplette Endkundenberatung über WhatsApp gemacht. Das war unser einziger Kanal. Und es kam gerade bei Gen Zs, Millennials, bei Expats in Deutschland sehr, sehr gut an, weil wir das Ganze mehrsprachig angeboten haben. Und diese Asynchronität bei denen einfach sehr gut ankommt. Weil niemand wacht heute auf und denkt sich, ah geil, jetzt schließe ich meine Haftpflicht ab. So, es passiert nicht.
Endlich.
Schon immer, wollte ich mein ganzes Leben.
Ja.
Erstes Auto, erste Haftpflicht, die zwei großen Dinge. Dann haben wir das gemacht, kam sehr gut an bei dieser Klientel, aber dann hatten wir eigentlich mehr Nachrichten, als wir beantworten konnten. Und standen vor dem Problem, vor dem ganz viele andere auch stehen, finde mal gute Versicherungsberater, die eine 34D haben, die auf Deutsch und Englisch perfekt kommunizieren können und das in einer relativ einfachen, jungen Sprache und das in Berlin. So, es war, also, war nicht möglich. Ne? Das heißt, wir mussten eigentlich unsere Probleme technisch lösen. Jetzt hatten wir den großen Vorteil, dass wir mit Ellie einen CTO haben, einer meiner Mitgründer, der einfach ein absolutes KI-Genie ist, mit 14 seine erste KI entwickelt hat und damals die ersten GPT-Modelle gerade rauskamen. Ne? Also ich rede nicht von GPT-2, das war noch zu nichts zu gebrauchen, sind wir ganz ehrlich, aber GPT-3 war schon ziemlich gut.
Ja.
Wir angefangen darauf aufzubauen, eine eigene Orchestrierung zu bauen und das Ganze an die Versicherungsbranche anzupassen und konnten einfach große Teile unserer Kundenkommunikation damit automatisieren. Ne? Und dann haben wir da mehr Zeit reingesteckt und es kam der große Gen-AI-Hype und ich war dann auf der DigiSurance hier in Berlin als Speaker und habe eben über Use Cases von Gen-AI in der Versicherungsbranche gesprochen und habe das gemacht, was man eigentlich nicht machen soll, nämlich eine Live-Demo mit auf die Bühne bringen. Die Leute durften dann Fragen stellen und unsere KI hat die beantwortet, ne? Also einfach zu Versicherungsthemen, zu Versicherungsfragen. Ja, scheinbar war die Qualität der Antworten ganz gut, weil ich wurde dann angesprochen von Maklerpools, von Versicherern selber.
Ob hätte schief gehen können, mal so unter uns gesagt.
Super schief gehen können. Also zu der Zeit war das Ding ja auch echt noch in einer Fassung, wo ich selber, glaube ich, am meisten geschwitzt habe, da auf der Bühne. Und auch selber immer am erstauntesten war von allen, glaube ich. Weil ein schöner generativer KI, du weißt ja nie, was rauskommt, ne? Also das ist ja nicht realistisch. Also ich sitze heute noch da und spiele mit unserer KI rum und denke mir, ach, spannend, jetzt hat sich schon wieder weiterentwickelt oder jetzt macht's das.
Ja.
Genau. Und dann haben wir gemerkt, okay, die Nachfrage danach ist einfach sehr, sehr groß und sind wir ganz ehrlich, in einer Zeit wie jetzt, wo externes Geld einsammeln bei weitem nicht mehr so einfach ist, wie das mal vor 3-4 Jahren war, ist ein B2B-Case mit künstlicher Intelligenz auch einfach ein bisschen besser, um Fundraising zu betreiben und was Neues aufzubauen, als ein Makler-Case, an dem sich einfach sehr, sehr viele Investoren die Finger verbrannt haben. Ne? Und jetzt tun wir genau das.
Bei allem Respekt, nimm die Frage bitte ins richtige Ohr. Warum könnt ihr das und die Großen können das nicht? Also ich will jetzt gar nicht eure Kompetenz damit in Frage stellen. Ihr macht das super, das ist großartig, alles toll. Aber Entschuldigung, ihr seid eine Bande, ein kleines Team, die sich da reingefuchst haben.
Ja.
andere Akteure in dieser Branche haben im Vergleich ganze Heerscharen nur an technischen Entwicklungsthemen sitzen.
Ja, aber genau das ist, glaube ich, das Problem. Also so klein ist unser Team gar nicht mehr. Wir sind jetzt gut 20 Leute. Und wir haben halt einen einzigen Fokus, ne? So, unsere einzige Aufgabe ist es, ein Versicherungs-LLM zu bauen und nutzbar zu machen durch verschiedene zusätzliche Module, die wir darum herum bauen. So, wenn ich das Entwicklungsteam von großen Versicherern anschaue, da wird GenAI als eins von vielen Themen behandelt, auf das mal Leute gesetzt werden, weil so schwer ist es ja gar nicht. Und dann merken sie, dass das Ganze doch ein bisschen...
Die 20 Jungs und Mädels in Berlin, die können das ja auch, kann nicht so schwierig sein.
Und dann können wir das ja auch.
Ja.
Ja, und wenn wir haben noch einen Vorteil, ne? Wir entwickeln es halt nicht für ein Team in einem Konzern, sondern für verschiedenste Use Cases bei verschiedensten Unternehmen. Das heißt, wir sehen halt die Probleme der Branche und durch jedes Problem, das wir da lösen, wird unser Grundmodell ein Stück weit besser und wir antizipieren die Probleme. Und das ist, glaube ich, also Fokus und dieses, wir sehen halt, was bei anderen schiefläuft oder nicht funktioniert und das wird kein individuelles Problem von denen sein, weil Branchenprobleme sind Branchenprobleme. Das sind, glaube ich, die zwei Riesenvorteile, die wir haben. Und klar, irgendwie ein junges, agiles Team, das kann einfach deutlich schneller agieren als ein Versicherungstanker. Und da geht es ja auch nicht nur um die Branche Versicherung, das ist ja in jeder anderen Branche genau das Gleiche. Eine Neobank kann schneller agieren, als es eine deutsche Bank kann. Das ist einfach ein Fakt.
Ja, ich stehe immer noch daneben und staune ob dieses Phänomens, aber natürlich sehen wir dieses Phänomen überall. So, ich bin immer noch nicht bereit, den großen Organisationen das als Entschuldigung durchgehen zu lassen, weil auch dort könnte jemand eine Entscheidung treffen, zu sagen, ihr 30 Leute macht nichts anderes mehr und wir sperren euch weg und ihr kriegt Funding und sonst was. Also es müsste auch möglich sein, in der großen Organisation Rahmenbedingungen zu schaffen, die euren sehr ähneln. Und dann müsste es auch zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Insofern will ich nur sagen, als Entschuldigung zählt es nicht, aber das Phänomen kennen wir ja.
Genau, es ist, glaube ich, auch viel interne Politik, ne? Also es sind halt ja, Stakeholder dabei und vielleicht ist eigentlich der Wunsch von ein oder zwei diesen Stakeholdern, ihre Strukturen und ihr Team, so wie es heute ist, eigentlich intakt zu lassen. Und da wird dann vielleicht generative KI eher als Gefahr gesehen, dass das angegriffen wird oder dass man sich da anpassen muss. Und ich glaube nur nicht, alle sind dazu bereit. Das ist mit Sicherheit auch ein Problem.
Nun hast du gesagt, und das ist ein Thema, das mich tatsächlich umtreibt. Und da würde mich deine Einschätzung interessieren. Du hast gesagt, wir müssen diese Dinge im Grunde alle einsetzen. Wir haben gar keine Wahl, weil die Menschen gibt es gar nicht mehr. Diesen Punkt können wir, glaube ich, nicht doll genug unterstreichen an dieser Stelle. Es kommt eh, egal was wir davon halten. So, und wenn du es nicht machst, macht es dein Wettbewerber. Der macht es auf jeden Fall. Haben wir geklärt. Mich interessiert, was passiert dann in dieser Organisation? Also ehemals sitzen da Menschen, die gibt es nicht mehr. Jetzt sitzen da Algorithmen. Sind nach außen hin zum Kunden genauso im Dialog, gehen mit den Kunden um, kümmern sich um Wissensmanagement, wie du das vorhin auch alles geschildert hast. Im Grunde sind es doch digitale Kollegen. Eigentlich reden wir doch darüber, dass wir mehr und mehr in die Situation kommen, dass wir gemischt human-digitale Teams aufbauen. Oder siehst du das anders?
Nee, absolut. Deswegen wurde ja auch von Anfang an aus meiner Sicht der richtige Begriff gewählt. So, man nennt es ja im Englischen Agents, also Agenten. Und es ist ja ein menschlicher Begriff eigentlich. Es sind halt deine...
Die Menschen heißen auch Agenten.
Genau, genau. Es sind halt nie schlafende, nie krankseiende, 2 Stunden im Jahr gewartete Systeme, die dich immer unterstützen. Aber wie du sagst, es führt kein Weg daran vorbei. Und es wird genau das. Es wird eine Interaktion zwischen Menschen und Maschine sein. Die Maschine wird den Menschen... auf die nächsten 10, 20, 30 Jahre in vielen Bereichen nicht ersetzen, aber unterstützen und in manchen Bereichen aber vielleicht sogar ersetzen können. Aber das sind halt nun mal erstmal die Bereiche, die ganz am unteren Ende der Wertschöpfungskette hängen, ne? Und für die jetzt niemand eine Ausbildung oder ein Studium im Versicherungswesen gemacht hat.
Ich erkenne an, dass du an dieser Stelle sehr vorsichtig formulierst. Ich würde es ein bisschen drastischer formulieren. Ich glaube schon, dass wir über Verdrängungsprozesse reden, genau in dem Sinne, wie wir es vorhin besprochen haben. Kann ja sein, dass das Tätigkeiten sind, für die keine explizite Qualifikation notwendig ist. die aber heute gemacht wird von Menschen, die genau diese Qualifikation haben. Und die werden natürlich schon verdrängt oder sie verdrängen sich selbst, weil es sie einfach nicht mehr gibt. Mich interessiert die Teamperspektive. Wie ist denn eigentlich die Zusammenarbeit in einem Team, wo die Hälfte im Team aus Nullen und Einsen besteht? Wo also Teambildung nicht mehr daraus bestehen kann, dass wir nach der Arbeit dann trinken gehen, weil die Algorithmen trinken halt nicht. Und die gehen auch nicht klettern zur Teambildung. Und die machen auch in dem Sinne vielleicht jedenfalls keine Standard-Führungskräfteschulung mit und auch keine Feedback-Gespräche. Also alles das, was so zu unserer Welt gehört, zu sagen, was tue ich eigentlich, um ein Team leistungsfähig zu machen, konstruktiv zu machen, positiv zu machen, das greift hier nicht mehr. Gleichzeitig haben wir diese neuen digitalen Teammitglieder. Was machen wir damit?
Ja, also ich glaube, da spielen zwei Faktoren rein. Und es ist ja hier der Philosoph-Podcast, deswegen kann man es auch ein bisschen philosophischer sehen. Ich glaube, Menschen agieren immer noch auf der Arbeit miteinander. Ne? Also du sitzt ja immer noch zusammen im Büro oder, also die wenigsten sind jetzt zu 100% im Homeoffice und die, die das sind, haben eh keinen Bock auf Kollegen. So. Für die ist das das Beste, was ihnen passieren konnte. Die Leute, die gerne ins Büro gehen, die werden immer noch mit Menschen interagieren, auch wenn ihr Team dann halt vielleicht nicht mehr aus 10 Leuten besteht, sondern aus 5. Und es macht es vielleicht auch ein bisschen angenehmer. So. Was aber auch dazu kommt, ist, KI macht uns effizienter. So, und ich weiß, in Deutschland darf man das immer nicht zu laut sagen, weil in Deutschland schon sich sehr viel über die Arbeit definiert wird und Arbeit ein riesiger Faktor ist. Aber wäre es nicht eigentlich für die Menschheit ein bisschen schöner, wenn man ein bisschen weniger arbeiten müsste für denselben Outcome und natürlich irgendwo bei gleichem Gehalt und gleichem Lebensstandard? Und das würde natürlich bedeuten, dass wir vielleicht unser Besteuerungssystem und unseren Sozialstaat ein bisschen ändern müssen, dass da keiner auf der Strecke bleibt. Aber an sich ist doch erstmal weniger Arbeit bei gleichem Output, was gesellschaftliche Vorteile mit sich bringt, wenn die Leute weniger gestresst sind, mehr Zeit haben, sich wieder mehr ehrenamtlich engagieren können, mal wieder mit ihren Nachbarn reden können. Und ich glaube, da kann KI schon unterstützen dabei.
Das finde ich einen total spannenden Pfad, weil wir ja alle gelernt haben und auch immer wieder eingehämmert bekommen, dass das höchste Gut darin besteht, viel zu arbeiten. Jede Woche steht irgendeine politische Spitzenfigur auf irgendeiner Bühne und sagt, die Menschen müssen wieder mehr arbeiten. Als würden wir nicht mehr arbeiten denn je zuvor. Ich glaube, wir haben noch nie so viele Arbeitsstunden erbracht gesellschaftlich, wie wir das gerade tun. Und manchmal stehe ich daneben und stelle mir die Frage, da ist doch schon die Diskussion schief gewickelt. Ich finde es ein total attraktives Ziel zu sagen, wir kriegen genauso ein schönes Leben hin und müssen dafür weniger arbeiten. Also mich würde das motivieren, mich für Dinge einzusetzen. Nun arbeite ich selber wahnsinnig viel. Aber das ist meine Entscheidung. Ich tue das, weil ich das will. Weil ich das auch als Teil meiner Identität begreife. Und das ist das, was mir Vergnügen bereitet. Nur gesellschaftlich wäre es doch cool, wenn wir sagen können, alle die Hälfte und wir kriegen genauso viel hin. Wahnsinn.
Genau, also mir geht es ja ganz genauso. Ich ziehe auch selber viel aus der Arbeit. Aber deswegen habe ich ja auch ein eigenes Startup gegründet, weil ich das machen wollte. Und weil das für mich nicht nur Arbeit ist, sondern ein Stück weit auch Hobby. Ne? Also mir macht es einfach Spaß. Ja. Aber niemand, der jetzt in der Kundenservice-Hotline Callcenter sitzt und jeden Tag Anrufe von genervten Leuten, weil wer ruft da an? Leute, die ein Problem haben, entgegennimmt, kann mir erzählen, dass statt 8 Stunden am Tag arbeiten, 6 Stunden am Tag arbeiten, bei gleichem Lohn für sie oder ihn einen Vorteil bedeuten würde.
Aber das steckt, glaube ich, kulturell ganz tief in uns drin, diese Vorstellung. Ein Tag ist nur dann sinnvoll gefüllt, wenn du ganz viel gearbeitet hast und es auch noch anstrengend war. Und du bist auch eigentlich nur ein vollwertiges Mitglied dieser Gesellschaft, wenn du wirklich viel arbeitest. Hält schon im ersten Nachdenken nicht stand in meinem Kopf. Das ist eigentlich eine total blödsinnige Haltung. Aber die haben wir alle. Ich finde, das war. Glaubst du wirklich, dass KI auch eine Chance ist, dass wir an dieser Stelle ein anderes Bild von Arbeit gewinnen?
Das hoffe ich doch. Ich meine, das ist ein Veränderungsprozess, der dauert. Und ich meine, es ist ja auch nicht in allen Bereichen anwendbar. Na, also Leute, die im sozialen Bereich arbeiten, Krankenpfleger, Altenpfleger, Kindergärtner, Lehrkräfte, auch Ärzte so oder Menschen, die Sachen bauen. Ne? Ein Handwerker, der wird nicht von KI ersetzt werden. So, aber das muss man dann auch akzeptieren und wenn diese Leute dann halt nach wie vor 8 Stunden arbeiten, dann sollen sie auch dafür ein bisschen mehr Geld bekommen. Ne? Aber in den Bereichen, wo KI das ersetzen kann, warum nicht? Und dann sollte jeder Mensch immer noch die freie Wahl haben, was sie denn machen wollen und wie viel sie denn noch arbeiten wollen und müssen.
Ja, das wäre mal ein sinnvolles Bild von Freiheit, was man an dieser Stelle mal diskutieren würde. Gelegentlich lesen wir ja immer noch die Schlagzeilen, die Roboter kommen und nehmen uns die Arbeit weg. Ich denke dann immer, wenn sie mal kämen, ich hätte mal was, das würde ich gerne abgeben. Ich betreibe zwei davon. Ja, was braucht, und damit schließen wir vielleicht mal den Bogen unseres heutigen Gesprächs und ich freue mich jetzt schon auf eine Fortsetzung. Was braucht eine Branche wie die Versicherungswirtschaft, um dieses Potenzial, was da drin steckt, wirklich, wirklich fassen zu können und auch realisieren zu können?
Ja, also das Erste ist mal ein bisschen Mut. Es muss ein paar Versicherer geben, die vorangehen. So ist es immer. Ne? Wenn es ein, zwei gibt, die vorangehen, die das umsetzen, die zeigen, dass es funktioniert, dann werden die anderen schnell folgen. So, und ich meine, ich hoffe sehr, dass es die gibt, aber ich sehe schon auch, dass es die gibt. Das ist das eine. Das andere ist, man braucht intern ein Team, das das begleitet und das ein Verständnis dafür mitbringt. Ne? Weil wenn Startups wie wir oder Firmen wie wir oder andere Firmen erstmal ein halbes Jahr Aufklärungsarbeit mit internen Workshops machen müssen, dann verzögert sich das Ganze enorm. Ne? Und wir merken, dass eine Einführung einer KI wie unserer deutlich besser wird, wenn intern die Vorarbeit schon geleistet wurde, ne? Use Cases definiert, wenn intern am besten sogar schon Piloten gebaut wurden, so und einfach ein Verständnis dafür da ist, wie funktioniert das und was bringt uns das. Also nur jetzt zu sagen, hey, schau mal, die machen das und die kommen jetzt rein und verändern das alles, das funktioniert nicht. Man kann nicht von Fax zu Gen AI springen. Man muss die Prozesse anpassen, man muss die Menschen mitnehmen. Und Menschen lieben ja sowas eigentlich, ne? Ich meine, du hast plötzlich einen Chatbot, mit dem du interagieren kannst, der dir hilft, der deine Probleme löst, wenn man die Menschen da richtig ranführt und ihnen zeigt, wie funktioniert das denn, wie schreibe ich denn intelligente Prompts, dann macht das, glaube ich, Leuten Spaß. Oder ich glaube es nicht, ich weiß es, weil wir es ja jeden Tag sehen. Und genau, also es ist eine Mischung, glaube ich, aus Mut, aus Change Management und aus auch intern durchaus Kapazitäten und Ressourcen aufbauen, die das Ganze mittreiben und mitbegleiten.
Ich schlage vor, dass wir in halbwegs regelmäßigen Abständen miteinander reden. Wir haben ja vorhin schon über das Entwicklungstempo gesprochen an dieser Stelle. Wie die Welt vor einem halben Jahr aussah und was wir uns nicht haben als Alltag vorstellen können und was jetzt schon alles da ist. Ich bin gespannt, wie die Welt in einem halben Jahr aussieht. Und um nicht von 5 Jahren zu reden. Ne?
Also ich bin selber, also ich meine, ich kann auch nicht in eine Glaskugel schauen.
Nee.
Ich habe vielleicht ein ganz gutes Verständnis davon, aber bei Weitem nicht genug, um zu sagen, wie die Welt in einem halben Jahr aussieht. Weil es ist gerade ein Tempo, wie du es vorhin gesagt hast, sowas gab es noch nicht mal annähernd. Und ist schon auch spannend.
Total. Simon, ganz herzlichen Dank. Simon Moser ist Mitgründer und CEO von MuffinTech, war hier im Philosoph zu Gast in den Sapiens Studios zu Hamburg. Und wir verfolgen das mit der künstlichen Intelligenz, sowohl mit unseren eigenen Augen als auch mit irgendwelchen algorithmischen. Irgendjemand muss hier hinschauen. Simon, danke dir.
Sehr gerne.